Hallo, Servus und herzlich willkommen zu Real Talk. Heute mit der Folge Nummer 3. Und dieses Mal haben wir einen Akteur, der auf dem Parkett sehr aktiv ist, aber auch abseits des Parketts sehr, sehr aktiv ist. Ich freue mich, heute einen Spieler zu haben, einen Guard vom Aufsteiger von den Chemnitz Niners. Malte Ziegenhagen wird heute bei mir sein, mir Rede und Antwort stehen. Wir sprechen über seine Zeit am College, warum es für ihn in die zweite Liga gegangen ist und ob es in Chemnitz irgendwann noch zu einer Aufstiegsfeier kommt. Also rüber ins Interview, hier ist Malte Ziegenhagen und seine Antworten auf meine Fragen. Mein Gast heute ist Malte Ziegenhagen, Guard von den Chemnitz Niners. Grüß dich, Malte, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, Grüße auch zurück an dich, Florian. Freue mich total, hier zu sein und ja, lass uns starten. Würde ich sagen.
Ja, du weißt, wir starten immer mit einem Real Talk. Von daher, Malte, Real Talk. Was wäre, wenn die Saison ohne Zuschauer gespielt wird und Chemnitz wieder absteigt? Also kein Chemnitzer Fan jemals Bundesliga-Minuten gesehen hätte. Wäre das ein verlorenes Jahr aus deiner Sicht?
Ja, das wär natürlich total bitter, muss ich ehrlich sagen. Also ich weiß nicht, jetzt kam ja gerade der Film raus, diese kleine Doku, Unfinished Business. Und da hat man ja gesehen, wie lange diese Fanbase dahinter schon besteht, ne? Und wie lange die Leute darauf warten, dass wir endlich in die erste Liga aufsteigen. Und jetzt ist es natürlich soweit, wir sind da und ich glaube, es sind auch unglaublich viele Leute vor dem Fernseher beim Magenta Sport, die da immer mitfiebern und zuschauen. Aber trotzdem wäre es unglaublich bitter, wenn man nicht einmal in der Halle war und das Feeling einfach hatte, ja, wie es in der ersten Liga hergeht, das Tempo, die Physis, und das wäre auf jeden Fall. Also ich würde nicht sagen verlorenes Jahr, weil trotzdem für die Spieler, die es geschafft haben und jetzt endlich hier spielen, das ist schon was Besonderes, aber trotzdem für die Fans wäre es absolut ein verlorenes Jahr.
Ihr habt ja eine krasse Fanbase in Chemnitz, haben glaube ich viele Basketballfans so gar nicht auf dem Schirm, weil es halt immer in der zweiten Liga war, aber ihr hattet immer über 4000 Zuschauer in der Halle, fast immer ausverkauft. Bekommst du irgendwie in der Stadt mit, über Social Media mit, wie die Fans euch trotzdem unterstützen?
Nein, absolut. Also es ist ja wirklich extrem gewachsen in den letzten Jahren. Also ich bin jetzt schon seit, es ist mein fünftes Jahr in Chemnitz und wir hatten ja dieses unglaubliche Jahr, direkt als ich aus Bayreuth nach Chemnitz gekommen bin, sind wir direkt in die Playoffs gekommen und waren im Halbfinale und sind damals ja gegen Oettinger Gotha ausgeschieden. Und da hat man einfach gemerkt, diese Playoffs haben unglaublich viele Leute angelockt auch, und es hat so ein kleines Basketballfieber in der Stadt gegeben. Und seitdem haben wir immer, also seitdem diese Halbfinals waren, hatten wir eigentlich immer volle Hallen hier. Und irgendwann war halt klar, ey, die Hartmannhalle wird es nicht mehr reichen. Und dann sind halt die Leute explodiert und haben gesagt, okay, wir müssen jetzt mal schauen, ob wir die Messe wirklich kriegen. Und dann gab es wirklich Spiele mit 5.500 Zuschauern. Und das ist krass. Also in der zweiten Liga 5.500 Zuschauer. Und ich meine, Rostock hat schon eine mega Halle, ja. Aber hier in Chemnitz ist eine unglaubliche Fanbase. Und das hat sich stetig über die Jahre weiterentwickelt. Und das ist natürlich unglaublich schön zu sehen, ne?
Ja, es schaffen ja manche Erstligisten nicht, so eine volle Halle zu kriegen.
Ja, das stimmt.
Also ihr seid in der Saison 19-20 aufgestiegen, habt 25 von 27 Spielen gewonnen, die beste Offensive der Liga, 14-0 zu Hause. Wie hat sich der Aufstieg nach der abgebrochenen Saison angefühlt? Wie in der Doku ihr es beschreibt, Unfinished Business, war ist dieses Unfinished Business?
Naja, ich muss ehrlich sagen, der Aufstieg ist sehr nüchtern verlaufen.
Wahrscheinlich in allen Hinsichten.
Ja, das ist einfach so. Also wir haben ja wirklich lange darauf hingearbeitet, ja, und es war ein absoluter Kampf hier, ja. Also dass irgendwie in 4 Jahren dann, dass es dann echt geklappt hat, und wir haben eine mega Saison hingelegt. Also letztes Jahr war echt eine unglaubliche Saison und das Team hat so harmoniert miteinander und jeder wusste halt auch seine Rolle und jeder wusste, was er dazu beitragen kann, damit wir diese Mission quasi schaffen, ja. Und im Endeffekt ist es halt einfach schade, weil, ich meine, wie man gesehen hat in dieser Doku-Reihe, wir standen halt auf diesem Platz und im Endeffekt haben wir halt da gestanden und dann war es halt das Aus, und es war aber auch einerseits wir hatten einen kurzen Champagner und haben halt angestoßen mit Sekt und was weiß ich nicht, und dann war es das war halt unser Aufstieg, ne? Und es ist einfach extrem nüchtern, und es ist ja auch so schön beschrieben, ich glaube, der Felix Kummer hat das auch gesagt, der sagt halt, das war's jetzt, also Das war unser großer Aufstieg, unser Finale, unsere Feier quasi. Und genau so ist es halt, muss man es halt sagen. Es ist halt extrem nüchtern verlaufen. Und das Problem war ja auch, lange war ja auch nicht sicher, ob die BBL uns wirklich reinlässt. Und dann war es halt so ein Hin und Her. Und man wusste irgendwie gar nicht, was jetzt wirklich Sache ist. Und das macht es halt irgendwie, ja, das macht es halt irgendwie nicht
Ja,
besser, ne?
weniger feierbar und mehr so ein Erleichtern, so eine Erleichterung, oder bei euch? Vor allem für dich als Kapitän wäre es natürlich geil gewesen, irgendwie die Trophäe zumindest mal in die Höhe zu stemmen vor 4000 jubelnden Fans. Davon träumt man ja eigentlich immer so als kleiner Junge, selbst wenn es nur der Aufstieg von der zweiten in die erste Liga ist. Aber da geht natürlich schon was verloren. War es dein erster Aufstieg überhaupt in deiner Karriere?
Ja, ja, war es auf jeden Fall, ja.
Auch das noch.
Naja, das ist halt so ein Ding, das passiert einmal im Leben. Ich
Ja.
meine, es gibt auch Spieler, die dann natürlich von einem Aufstiegskandidaten zum nächsten wechseln, ne? Und die haben das dann halt auch mehrere Male. Aber für mich war es halt eigentlich immer so, ich will ja in Chemnitz bleiben und ich wollte halt immer mit Chemnitz dieses Ziel erreichen und es war halt dieser Traum, ne? Und ja, und dann ist halt eigentlich dieser Traum. Ich will nicht sagen, dass er zerplatzt ist, aber weil er ist trotzdem in Erfüllung gegangen, ja, aber einfach auf eine andere Art und Weise und das ist halt trotzdem ein bisschen schade, ja.
Gibt es noch eine Aufstiegsfeier? Wurde da irgendwas vom Verein auch kommuniziert?
Na, eigentlich war ja die Idee, wir haben ja gehofft, dass es mit Corona sich jetzt nicht so lange hinziehen würde und eigentlich war ja die Idee, dass man sagt, dann in Berlin, wenn wir das Spiel in Berlin gegen Alba haben, dass wir dann nochmal eine große Aufstiegsfeier machen und die Idee war halt, dass wir halt mehrere Busse mieten für unsere Fans und dass halt wirklich da ein großes Aufgebot an Niners Chemnitz-Fans wäre. Und ich könnte mir auch vorstellen, um ehrlich zu sein, könnte ich mir vorstellen, dass 3000 Chemnitzer da anreisen würden und uns bei diesem Spiel unterstützen würden und uns einfach einfach diesen Aufstieg feiern würden. Ja? Und das wäre dann einfach nochmal, das wäre schön, wenn das klappen würde, aber ich sehe es halt einfach nicht, dass diese Saison überhaupt noch Fans irgendwie in die Halle dürfen, leider.
Wäre natürlich auch für dich persönlich dann nochmal krass in der Halle von Alba Berlin dazu gleich ein bisschen mehr. Aber inwieweit, also reden wir nochmal ganz kurz über dieses verlorene Halbfinale, was es dann so dramatisch gemacht hat, dass ihr im nächsten Jahr unbedingt aufsteigen wolltet, musstet, wie auch immer in Hamburg. War ja bitter, wo ihr in Spiel 5 verloren habt, für alle, die sich in der zweiten Liga nicht so auskennen. Wenn man das Halbfinale gewinnt, ins Finale einzieht, dann ist man einer von den Top 2 und steigt damit automatisch auf. Also das Halbfinale ist sowas wie das Finale. Chemnitz hat, da ist als Tabellenerster in die Playoffs gegangen und ist dann gegen Hamburg rausgeflogen. Hamburg hat dann das Ding im Spiel 5 in Hamburg, nee, in Chemnitz, glaube ich sogar, ne, gewonnen.
In Chemnitz.
Also ganz, 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 ganz bitter. Aber nochmal die Frage an dich als Profi, wie bist du damit umgegangen? Warst du der Typ, der sich 7 Tage eingeschlossen hat? Warst du der Typ, der sofort in die Trainingshalle gefahren ist und erstmal geworfen hat, um wieder reinzukommen? Welcher Typ bist du da?
Na, man muss erst mal sagen, das war sehr bitter. Also, es war allen klar, dass wir ein Team haben, das aufsteigen kann und wird. Wir waren Erster, wir hatten irgendwie 6 Niederlagen, glaube ich, in der Saison und wir sind in die Playoffs gestartet und wir waren eigentlich sicher, wir haben 3-0 das erste, glaube ich, gegen Karlsruhe die erste Serie gewonnen und dann gegen Hamburg und Hamburg war, glaube ich, zu der Zeit auch nicht in Topform, die waren
Nee.
Siebter oder Sechster oder
Ja,
sowas.
genau.
Und dann gehen wir da rein und wir schlagen die und beim dritten Spiel 2-1, schlagen wir sie mit 20 Punkten und wir dachten so, okay, das nächste Spiel in Hamburg steigen wir auf, wir gehen auf die Reeperbahn. Und wir feiern den Aufstieg gebührlich und lassen es einfach krachen. Ne? Und dann gibt es halt diese Sequenzen da, wo der Bo Bichir auf einmal dann in der Ecke frei wird und diesen Dreier da trifft. Und das vergisst er einfach nicht. Ne? Und dann kommt einfach Game 5, kommen die hierher und nehmen uns das Spiel in unserer eigenen Halle weg. Und das war sowas von bitter, weil das ist ja gegen Gotha genauso gewesen. Und ja, und dann sind wir halt, also dann war es irgendwie so, also sind schon Tränen geflossen auf jeden Fall. Und da waren auch ein paar Tage, war ich dann einfach so, also ich habe so gedacht, wozu das alles, ne? Also ich meine, im Endeffekt, opferst du die ganze Saison, also du opferst dir so viel Zeit und so viel Schweiß und da geht ja so viel rein, ne? Und dann bist du irgendwie da und hast dann irgendwie so eine Leere auf einmal. Also es ist wirklich eine Leere und du denkst so, ja, jetzt das Ganze nochmal? Also jetzt nochmal ein ganzes Jahr darauf hinarbeiten. Und irgendwie, Unser Trainer ist da halt auch sehr ambitioniert, ne, und engagiert. Der hat dann auch gleich gesagt, ich glaube nach einer Woche oder so, dass er wieder Training anbietet. Und dann ging es auch relativ schnell, dass wir alle wieder in der Halle waren und gleich wieder auf dieses Ziel, ne, Mission Aufstieg, wieder hingearbeitet haben. Ja.
Ja, ist das schon krass. Zieht sich auch durch deine Karriere so ein bisschen. In den Karriereweg wollen wir jetzt nochmal beleuchten, dass du irgendwie so am Boden zerstört bist und eigentlich Basketball am liebsten aufhören würdest. Und dann machst du weiter und du gehst in neue Sphären, wie man sich so ein bisschen wünscht. Also
Ja.
zumindest mal die Cinderella-Story, dass du es dir wünschst, kann ich mir nicht so ganz vorstellen. Lass uns ein bisschen über Alba Berlin sprechen. Du hast mit Nils Giffey, Konsti Konga, also früher Konsti Klein, und Yoshi Saibu sogar zusammengespielt, also
Ja.
drei spätere BBL-Teammates. Stelle ich mir spaßig vor, so zusammen mit so guten Jungs zu zocken, oder?
Ja, also mit den Jungs verbinde ich coole Momente auf jeden Fall. Also besonders mit Konsti auch und mit Nils. Das sind schon gute Kollegen auf jeden Fall. Und mit Konsti habe ich ja sogar das FSJ gemacht bei Alba Berlin. Also da haben wir wirklich viel Zeit auch miteinander verbracht. Und hat mich auch extrem gefreut, den gegen Frankfurt dann wiederzusehen. Und der ist ja auch einen krassen Weg gegangen. Ne? Also auch mit dem Namenswechsel jetzt und so. Also
Ja.
ist schon extrem interessant.
Du hast ja bei Alba gespielt in der Jugend. Ich glaube, du bist vom SSC Südwest damals zu Alba gegangen.
Ja.
Und in den Medien ist ja Alba, sag ich mal so, im Moment relativ groß, dass sie so viel mit Eigengewächsen spielen und in der Euroleague sogar mit fünf in Berlin Geborenen und so weiter. Warum hat es für dich in Berlin der Durchbruch nicht geklappt?
Das war eine ganz andere Zeit. Also man muss ja dazu sagen, dass jetzt Alba Berlin ein Top-Programm geworden ist, ja. Und die haben ja komplett, seitdem Aito und diese ganzen Spanier da drinne sind, eine ganz andere Philosophie, also meines Erachtens oder von außen betrachtet. Ne? Ich bin jetzt auch gar nicht mehr drinne. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt mit Nils auch nicht so viel darüber geredet, weil es ist einfach ein Thema, das ist jetzt über 15 Jahre her bei mir. Ne?
Ja.
Aber zu der Zeit war das ja extrem schwierig damals überhaupt als Jugendspieler in der BBL überhaupt zu spielen. Ja? Und ich meine, da gab es immer so ein paar Ausnahmen. Ich weiß noch, dass damals Oskar Fassler so ein großes Ausnahmetalent war, der es dann geschafft hat, irgendwie ich sag mal, aus der BBL dann irgendwie nach Trier zu kommen. Und es gab ja auch gar keine Regeln so richtig. Ne? Es gab jetzt nicht diese 6-plus-6-Regel. Es gab auch in der Pro A, also in der zweiten Liga gab es keine Regel, wo die deutschen Spieler auf dem Spielfeld stehen mussten. Und Mita Demirel war damals auch noch der Geschäftsführer. Ne? Und ich meine, das ist kein Geheimnis. Ich habe jetzt nicht das beste Verhältnis mit ihm gehabt. Ne? Und es gab ja auch damals für mich die Möglichkeit, nach Frankfurt zu gehen, weil ich wollte ja unbedingt eigentlich ans College gehen. Das war ja der ultimative Plan für mich, weil ich davon geträumt hatte, irgendwie nach Amerika und College. Und da wurden mir ja auch Steine, ne, in den Weg gelegt. Und es war alles ein bisschen schwierig damals in der Alba Berlin-Zeit. Und
Inwiefern Steine in den Weg gelegt?
Es gab ja, wie gesagt, also ich hab ja in der Pro B unter Alan Ibrahimagic nicht so viel gespielt. Ich hatte irgendwie 15 Minuten Anteile, aber ich meine, das muss halt irgendwie aufgeteilt werden, weil wir hatten extrem viele Talente, hast du ja schon genannt. Auch Andreas Seifert hat da ja auch noch mitgespielt und es war ja extremer Talentpool. Aber keiner von denen, also es wusste halt jeder, dass keiner von denen das schaffen würde in diesem BBL-Kader. Ne? Und deswegen sind ja auch alle verschiedene Wege gegangen. Ne? Also ich meine, jeder musste irgendwie einen anderen Weg gehen, um irgendwie über Umwege in die BBL zu kommen. Ne? Und Nils ist ja da ins College gegangen. Yoshi ist, glaube ich, dann über Gießen und Pro A und Crailsheim, was ist nicht alles. Und Konsti ist ja dann auch über extrem viele Umwege durch Frankfurt. Und diesen Frankfurt-Weg, den Konsti gegangen ist, den hatte ich halt auch auf dem Tisch liegen. Und ich hatte halt überlegt, ich wollte eigentlich aus der Pro B zur Hälfte der Saison wollte ich eigentlich nach Frankfurt wechseln und diesen 2-plus-1-Vertrag da unterschreiben. Und das wurde, da war halt, also es war wesentliche Option. Ne? Und Demirel hat halt gesagt, nee, wir lassen dich nicht gehen, obwohl es gar keinen Vertrag gab. Also ich habe nicht mal einen Vertrag unterschrieben gehabt. Und er wollte mir diese Lizenz nicht geben. Und das waren halt so damals diese, keine Ahnung, Alba hatte keinen guten Ruf. Also ich muss ehrlich sagen, Alba hatte keinen guten Ruf. Aber jetzt ist das halt unglaublich, wie gute Arbeit die leisten. Und wie die sich auch um 180 Grad gedreht haben. Und das finde ich, muss man einfach auch transparent sagen, ja, dass die, oder ehrlich sagen, dass die halt sich wirklich gewandelt haben, wieder zu dem Standort in Deutschland, wo junge Talente gefördert werden und auch ausgebildet werden und auch Spielzeit bekommen, ja.
Du hast es ja dann schlussendlich trotzdem ins College geschafft, hast in 4 Jahren an 3 verschiedenen Colleges gespielt, hast aber immer richtig viel Minuten auch bekommen, gerade zum Schluss, glaube ich, 30 Minuten im Schnitt sogar. Warum war das für dich so der Traum, ans College zu gehen? Wenn wir zum Beispiel jetzt Svetislav Pesic hören, der ja immer wieder propagiert, europäische Spieler sollen in Europa bleiben, weil sie im College auf einzelne Rollen beschränkt werden. Du hast wahrscheinlich ein Gegenbeispiel dafür geliefert.
Ja, das ist, ich glaube, das ist auch wieder so ein Zeitding, ne? Also man muss ja jetzt wirklich mal schauen, ich bin jetzt, gehe jetzt auf die 30 zu, also das ist wirklich, ich kann das manchmal auch selbst nicht verstehen, dass ich jetzt so alt werde. Aber im Endeffekt war das einfach eine ganz andere Zeit damals und man hat probiert, andere Wege zu finden, um diesen Sprung zu schaffen, weil das größte Ziel, in die BBL zu kommen, ne? Jetzt ist das Ziel, in die NBA zu kommen. Also es ist eine ganz andere Herangehensweise, die die Jugendlichen heutzutage haben, als die damals spielenden Jugendlichen. Und ja, College war für mich einfach so, ich glaube, man kann, erstens verdienst du mehr Geld, wenn du in Europa bleibst, weil du verdienst halt 4 Jahre mehr Geld, ne? Das ist ja klar. Und du hast, glaube ich, bist auch näher dran an den Clubs und kannst auch viel mehr daran arbeiten, dieses Niveau, diese Lücke zu schaffen zwischen, ich sag mal, zweite Liga und erste Liga, ne? Und weil ich glaube, wenn du in der ersten Liga schon mittrainierst, ne, die ganze Zeit und halt Pro B spielst oder Pro A spielst, dann bist du relativ schnell in 1 bis 2 Jahren kannst du schaffen, diesen Sprung. Wenn du talentiert bist, schaffst du diesen Sprung. Wenn du ans College gehst, und das sieht man ja leider, dass viele junge Spieler rübergehen und dann nach 2 Jahren gleich wiederkommen oder nach 1 oder 3 Jahren. Also bei Patrick Heckmann hat es nach 3 Jahren, glaube ich. Ich glaube, hier der Lukas Meister ist nach 2 Jahren wiedergekommen. Also gibt es ja viele Beispiele, ne, dass sie eben nicht länger da geblieben sind. Und das liegt, glaube ich, wirklich daran, dass sie damit nicht so klarkommen oder auch einfach merken, dass sie wieder nach Europa zurück müssen, um diesen Sprung halt in die BBL zu schaffen. Ne? Mhm. Aber für mich war es einfach die beste Erfahrung meines Lebens. Ich meine, ich war in New Orleans, ich war in Honolulu, in Hawaii habe ich 2 Jahre gelebt. Ich habe in Florida gelebt, direkt in der Nähe von Fort Lauderdale. Also ich habe mir halt auch ein bisschen die Unis ausgesucht, ne? Muss man auch ehrlich dazu sagen. Und ich habe dann auch so ein bisschen zwischenzeitlich diesen Traum verloren, ne? Dieser Profi-Basketballer zu werden. Aber ich bin so froh, dass es trotzdem immer dabei geblieben ist, ne? Dass ich trotzdem gesagt habe, weil ich hätte dann auch in Amerika bleiben können. Ich habe vergessen, wie das heißt. Man kriegt dann halt so ein Jahr, so ein Mentorship, ne? Da kannst du halt da bleiben, also kriegst halt so ein Arbeitsvisum und dann hätte ich auch einen Job gefunden, ganz einfach. Ne? Aber ich wollte unbedingt mich herausfordern. Ich wollte schauen, ob es funktioniert im Profibasketball. Und dann, dass es geklappt hat und jetzt, dass ich hier gelandet bin, ja, ist absolut, bin ich total dankbar für.
Ja, für dich ging es ja erstmal 2015, 16 nach Bayreuth und da gab es wahrscheinlich genau diese Gap, die du beschreibst, vom College zur ersten Liga. In der Nachbetracht, siehst du selbst, dass du da das Niveau nicht hattest oder siehst du es eher so, dass du die Chance nicht bekommen hast, das Niveau aber gehabt hättest?
Ja, das ist eine gute Frage, weil ich glaube, ich wurde jetzt öfters wegen Bayreuth angesprochen, in dem Big-Interview, glaube ich auch, in dem Five-Interview. Und da habe ich, glaube ich, gesagt, dass ich auch diese Zeit als verlorene Zeit irgendwie beschreibe, ne? Weil ich habe nicht gespielt und ich habe auch keine Chancen bekommen. Aber es stimmt auch, dass ich, glaube ich, nicht bereit war. Also man muss auch ehrlich sagen, dass ich habe halt in Amerika auch nicht an den Top-Colleges gespielt. Ne? Ich habe jetzt nicht wie Nils Giffey zum Beispiel in UConn oder wie Mauro Loh bei Columbia. Das sind ja alles D1-Colleges, die auch manchmal ins Tournament kommen. Ja? Also ja. Bei meinem Team damals Tulane zum Beispiel, da habe ich auch nicht viel gespielt am Anfang, weil ich ein Freshman war. Die schaffen es jetzt ins Tournament, aber das ist auch, weil die jetzt in einer anderen Conference sind, mehr Geld bekommen. Das war damals noch nicht so. Und danach war ich ja auch auf einem D2-College. Ne? Also es war jetzt auch nicht so, dass ich das höchste Niveau hatte. Und ich möchte sagen, es wäre besser gewesen für mich, in die zweite Liga zu gehen von Anfang an. Ne? Und dann hätte ich mich da hocharbeiten müssen, finde ich. Und dementsprechend, ja, habe ich da auch keine Chance bekommen. Ne? Aber es war halt, also ich bin halt der Meinung, dass man trotzdem ja, es war einfach die falsche Situation und ich bin dankbar dafür, dass ich, oder ich bin einfach froh darüber, dass ich gesehen habe, Malte, du bist nicht auf dem Niveau, geh einfach einen Schritt zurück, ja, und dann kannst du immer noch schauen, wohin du es schaffst. Ne? Also man muss auch einfach manchmal sich in den Spiegel gucken und auch sagen, hey, da bist du nicht. Und im Endeffekt hat es sich ausgezahlt, weil unter Pastore habe ich extrem viel lernen können und mich entwickeln können in den Jahren. Und ich kenne jetzt meine Rolle. Also ich weiß jetzt, welche Rolle ich habe. Ne? Ich bin ein Shooter und dementsprechend kann ich auch viel entspannter ins Spiel reingehen, weil ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann. Ne?
In der Big war zu lesen, du hattest irgendwie diesen schicksalhaften Urlaub da in Brasilien gehabt. Ist natürlich eine schöne Geschichte für die Journalisten, ob es dann tatsächlich ganz genau so, haargenau so war, weiß natürlich nur du selbst. Aber gab es da irgendwann zwischendrin mal die Überlegung, Basketball komplett an den Nagel zu hängen? Und falls ja, welchen Beruf könntest du dir sonst vorstellen als Profi-Basketballer?
Naja, also es gab auf jeden Fall die Zeit. Also der Brasilien-Urlaub war einfach, um mal den Kopf freizukriegen, ne? Weil ich habe in Bayreuth echt, also ich hatte einfach ein extremes Tief, ne? Also man muss sich vorstellen, wenn man als Sportler und das ist so krass, weil das ist so schnelllebig, dieses Business, ne? Weil manchmal reitest du auf der übelsten Welle und dann bist du aber im nächsten Moment wieder, weil du spielst zum Beispiel 2, 3 Spiele nicht, dann ist es einfach so, scheiße, ey, was mache ich hier eigentlich, ne? Also ich bin hier zwar ein Teil des Teams, aber ich spiele nicht, also fühlst du dich auch so, als wärst du irgendwie so eine Art Außenseiter. Und in Bayreuth war das ganz extrem so. Ich habe ja wirklich viele Spiele nicht gespielt und du hast ja diesen als junger Mensch, als junger Spieler hast du ja diesen Effekt dann, okay, ich muss mehr machen, ich muss mehr machen, ich muss mehr arbeiten, ich muss extra in die Halle gehen. Und dann bist du noch umso fertiger, also du kannst dann niemals dieses Niveau, dieses Gap, ne, kannst du niemals ausfüllen. Und irgendwann bin ich so ausgelaugt gewesen, dass ich so dachte, ey Mann, was mache ich hier eigentlich? Ich will es eigentlich an den Nagel hängen. Und dann habe ich unglaublich diese Auszeit einfach gebraucht. Ich musste unbedingt mal raus, einfach aus Deutschland auch und einfach mal weg, Abstand. Und es war halt super, dass ich mit meinem Papa gefahren bin. Und danach habe ich dann wieder so ein bisschen Motivation dafür auch bekommen, ne, dass es wirklich weitergehen kann. Und dann gab es halt, ja, es gab halt dann diese Möglichkeit auf einmal in Chemnitz, ne?
Warst du davor schon mal in Chemnitz?
Ich war noch nie in Chemnitz, ich habe auch noch nie von Chemnitz gehört und ich hätte mir auch niemals ausmalen können, dass es der Ort sein würde, wo ich länger mich sehen könnte. Ne? Und ja, und wenn ich jetzt nicht Basketballprofi wäre, ich glaube, ich wollte schon immer in die Politik, um ehrlich zu sein. Also Politik konnte ich mir immer vorstellen, bin total interessiert an internationalen Beziehungen und sowas, habe es auch studiert. Und jetzt, ja, also mal schauen, ne? Also Leute witzeln immer ganz gerne, dass ich hier mal irgendwann Oberbürgermeisterkandidat sein würde. Und ich meine, das würde mir schon irgendwie imponieren, aber vielleicht bin ich auch einfach nicht der Typ für so einen Apparat, weißt du? Diese,
Ja.
diese, 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 ich glaube, diese ganzen Ämter und Beamte sein und sowas, das ist immer ein bisschen, ich weiß nicht, da kannst du eigentlich immer nur verlieren, sagen die meisten.
Aber dass die Leute dir zujubeln, bist du ja zumindest mal aus dem Sport gewohnt. Bei Chemnitz gerade als Kapitän, ich habe so ein paar Bilder gesehen, wo dein Konterfei hochgehoben wurde mit einer Krone drauf und sowas. Was ist das für ein Gefühl, wenn plötzlich die Leute dein Konterfei hochheben? Mit einer Krone drauf, gut, die Krone sei dahingestellt, aber überhaupt, dass die Leute so vernarrt sind in dich.
Ah, das ist krass. Also, das ist einfach, das ist genau das, warum du den Sport machst. Ich glaube, die meisten verwechseln das leider immer mit, boah, ich muss jetzt ein Jahr dahin, wo ich die meiste Kohle mache, ein Jahr dahin, wo ich die meiste Kohle mache. Und es geht halt leider nicht, also es geht halt nicht nur um Geld im Leben, finde ich zum Beispiel. Also ich meine, natürlich, wenn du, keine Ahnung, wenn du natürlich irgendwo 15.000, dann kriegst du da 25.000, ne? Dann machst du dir natürlich Gedanken darüber, ne? Für die Zukunft ausbauen und bla 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 bla. Aber was ich hier bekomme, ja, ist einfach dieses, keine Ahnung, das ist ein Gefühl, weißt du? Und ein Gefühl kann ich nicht mit Geld kaufen. Und das Gefühl ist einfach dieses, du bist hier ein Teil von etwas, weißt du? Und wenn natürlich, ja, wenn die Leute da das hochhalten und wenn die meinen Namen also die schreien das ja förmlich, ne? Dann ist das einfach, das ist für mich ein unglaublich besonderes Gefühl und deswegen habe ich auch immer gesagt, ich möchte hier weitermachen. Immer, immer, ich möchte gar nicht unbedingt woanders hingehen. Und es ist jetzt auch nicht so, dass jeder Hahn nach mir schreit. Ne? Also ich bin auch realistisch und ich weiß auch, dass ich jetzt nicht wo ein Angebot von Alba Berlin bekomme oder so. Ne? Aber es ist halt, ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, einfach zum Beispiel nach Kreisheim zu gehen oder nach Vechta zu gehen, um so eine Zwischenstation und dann vielleicht mich noch weiter hochzuarbeiten. Das ist nicht mehr mein Weg. Mein Weg ist jetzt hier und den Fans. Also ich will auf jeden Fall auch nochmal für Fans spielen. Ne? Also das ist also mein Vertrag läuft ja aus dieses Jahr und also mein Wunsch ist es auf jeden Fall, diese Karriere auch irgendwann mal ausklingen zu lassen, aber mit den Fans gemeinsam, weil die haben mir so viel gegeben, so viel, da wächst auch so viel Motivation raus. Und das ist ein unglaubliches Gefühl, also unglaublich.
Also Karriereende auch in Chemnitz am allerliebsten, wenn du es dir jetzt ausmalen könntest.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja.
Ihr steht jetzt in der BBL aktuell ganz, ganz gut, denke ich eigentlich, mit 3 Siegen aus 10 Spielen. Für einen Aufsteiger ist das auf jeden Fall eine passable Geschichte. Vor allem steht ihr nicht auf einem Abstiegsplatz. Was ist der größte Unterschied für dich zwischen der zweiten und der ersten Liga? Was hast du gemerkt auf dem Spielfeld zum Beispiel?
Es ist schneller, es ist athletischer, und es wird alles sofort bestraft. Also es ist krass, wie schnell wenn du einen schlechten Wurf nimmst, ja. Also man muss schon sagen, unsere Entwicklungskurve ist wirklich extrem nach oben, weil wir haben halt wirklich auch viele schlechte Würfe in den anderen Spielen genommen, wo wir verloren haben, und die werden halt sofort bestraft, ja. Also das hat man in Oldenburg gesehen, die uns ja wirklich auseinandergenommen haben. Wo man einfach sieht, okay, wenn du nicht gute Offense spielst, na, dann kannst du so gute Defense wie möglich spielen, aber die Fast Breaks, die killen dich sofort mit einem Konter. Und das ist, glaube ich, und auch einfach das Skillset, na, also von den einzelnen Spielern ist einfach viel größer als in der zweiten Liga zum Beispiel. Und ich will aber eigentlich auch ein bisschen vorsichtig sein, weil die meisten Leute denken sich so, zweite Liga hat kein hohes Niveau und es geht nur um die erste Liga und bla bla. Aber man muss auch trotzdem der zweiten Liga extrem viel Credit geben, die in den letzten Jahren sich extrem professionalisiert hat und auch viel besser geworden ist. Also, und es ist auch viel schwieriger aufzusteigen als in den Jahren vielleicht zuvor. Da war es ja immer Kreilsheim MBC, ne? Irgendwie, oder Vechta, ne? Vechta, Kreilsheim MBC. Und ich glaube, jetzt gibt es halt wirklich neue Anwärter endlich mal. Ne? Rostock kommt da, eine sehr professionelle Organisation. Und ich denke, auch Jena wird sich wieder etablieren. Und das ist, aber trotzdem, du merkst einfach, es ist viel schneller und athletischer. Und ja, gegen so Ricky Pauling zum Beispiel, ne? Das ist halt einfach ein Gesicht. Und der hat auch verdient, das Gesicht zu sein, weil der ist einfach unfassbar, der Typ. Der spielt mit 36, spielt er einen so hohen IQ und auch noch athletischen Basketball. Da kannst du schwierig was gegen machen. Also, das ist einfach, das haben wir am eigenen Leib gespürt, ne? Aber es ist schön, hier zu sein und auch endlich jetzt sich so langsam ein bisschen den Respekt zu erarbeiten. Und weil man wird natürlich Chemnitz, ja, wer ist Chemnitz so, ne? Aber jetzt haben wir mal 3 Siege und jetzt hoffe ich natürlich, dass wir das ein bisschen ausbauen können, weil es wäre einfach ein Traum, wenn wir jetzt ein Jahr noch weiterhin, ne, und unsere Fans dann auch da ein Teil von sein können für nächstes Jahr.
Du hast von der Professionalisierung in der zweiten Liga gesprochen. Dafür spricht ja auch, dass sich die ganzen Teams jetzt auch in der ersten Liga festsetzen. Also du hast schon gesagt, Crailsheim, Vechta, MBC, Niners wären jetzt das nächste Beispiel. Wie gesagt, 3 Siege aus 10 Spielen ist jetzt auf jeden Fall eine passable Statistik, die zum Schluss reichen könnte, Stand jetzt. Wie bist du mit deiner persönlichen Saison bisher zufrieden? 12 Minuten im Schnitt, 6 Punkte im Schnitt. Dreierquote ist immer noch hoch. In der zweiten Liga hast du 50% Dreier geschossen. Das sieht man in keiner Profiliga, würde ich mal behaupten. Nicht mal bei JC Carroll bei Real Madrid, der ja für mich der Sharpshooter schlechthin ist. Nach wie vor 40% in der BBL. Und was mir aufgefallen ist, immer wenn du, also die Spiele, die du den besten Plus-Minus-Wert hattest, habt ihr dann auch gewonnen. Also wie zufrieden bist du mit deiner Saison und wie siehst du auch deine Rolle im Team?
Erstmal JC Carroll, krasser Shooter, ne?
Mega,
Also
ne?
absolutes Vorbild,
Ja.
unglaublich der Typ und mega, mega Karriere auch, weil wenn ich mir überlege, der hat alles richtig gemacht, ne? Der ist nach Madrid gegangen, ist da geblieben und zieht dort sein Ding durch und ist auch, also diese Rolle möchte ich auch einnehmen. Also ich finde, jetzt ist auch langsam so dieses, ich bin jetzt in einem Alter, wo ich ganz genau weiß, was sind meine Stärken, meine Schwächen. Und ich meine natürlich nicht auf dem Niveau wie JC Carroll, ist ganz klar, aber wenn es halt für dieses Team oder für diesen Club reicht, dass ich für 12 bis 15 Minuten reinkomme und eben meine Akzente setze, ne? Und witzigerweise hier von Luis Figge zum Beispiel werde ich oft die Mikrowelle genannt, ne? Also ich komme dann halt rein
Nee.
Und wenn ich heiß laufe, dann da geht das halt ganz schnell, dass ich dem Team viel bringen kann. Dann mache ich das gerne, ne? Und das ist, glaube ich, jetzt auch so die Rolle, in die mich Rodrigo schon letztes Jahr so ein bisschen reingebracht hat, ne? Er wollte halt gerne, glaube ich, dass ich nicht mehr dieser Typ bin, weil es ist nicht realistisch, dass ich 30 Minuten oder 28 Minuten also in der ersten Liga spiele, sondern er wollte halt, dass ich diese 15-Minuten-Rolle einnehme und schnell mal als Shooter reinkomme und den Team Akzente setze, ne? Und ich bin natürlich, also ich hatte jetzt auch schon wieder ein kleines Tief in dieser Saison, weil natürlich, wenn du 2, 3 Spiele gar nicht spielst, dann bist du halt so, dann nimmst du dich so mental ein bisschen raus, muss man ehrlich dazu sagen. Aber es war halt auch schwierig, ne? Ich habe halt Corona gehabt. Ich war dann 4 Wochen raus. Ich hatte auch eine Verletzung. Das waren halt insgesamt 6 Wochen. Und ich meine, ich bin halt auch ein Spieler. Ich muss fit sein, um auf diesem Niveau gut spielen zu können. Und es hat halt jetzt wieder ein bisschen gedauert, ne? Ein paar Wochen, bis ich wieder komplett fit bin. Und jetzt bin ich aber wieder da, wo ich sage, boah, ich kann dem Team helfen, ne? Und das ist halt das Wichtigste, ne? Ja, ich meine, ich glaube, ich kann halt irgendwie so, ich glaube, ich habe diese Emotionen, ne? Und ich glaube, die sind extrem wichtig. Die haben wirklich gefehlt bei den Siegen davor, bei den Spielen davor. Da finde ich, die Emotionen haben einfach gefehlt, die mal wichtig sind, damit das Team zusammenkommt, ne? Und dass wir halt daraus Kraft zehren. Und die habe ich jetzt probiert, mit meiner Spielweise wieder reinzubringen. Und ich glaube, es hat ganz gut funktioniert. Und ich hoffe natürlich, dass sich das auch weiter so weiterentwickelt.
Lass uns nur ganz kurz über deine Corona-Erkrankung sprechen, weil es halt gerade sehr aktuell ist für viele. Wie hat sich's bei dir ausgewirkt? Hat es dich richtig von den Socken gehauen? Oder hattest du so gar keine Symptome, wie man es auch bei
Gar nicht,
manchen
gar
hört?
nicht. Also ich war der Erste im Team. Und es war noch jemand anders und ich war das, die es bekommen hatten. Und es war halt gar nichts. Also ich hatte einen Tag ein bisschen Halskratzen und extreme Kopfschmerzen. Die hatte ich wirklich, die Kopfschmerzen und Rückenschmerzen. Aber nach 2, 3 Tagen war es wirklich vorüber, ne? Es hat sich wirklich angefühlt wie so eine Grippe, aber die nicht so stark ist. Und ja, und das Krasse ist aber daran, und das habe ich ja, ich, also ich, das ist, das kann man diskutieren, ne? Aber man weiß halt auch nicht, wie man damit umgehen soll, ne? Aber ich finde halt diese Regeln, die wir halt hatten, dieses Regelwerk in der BBL, dass man halt erstmal 14 Tage auf jeden Fall in Quarantäne gehen muss. Und das war ja von den Gesundheitsämtern, aber die BBL verpflichtet dich ja, 2 negative Tests zu haben, bevor du wieder ins Teamtraining oder überhaupt trainieren darfst. Und das ist natürlich extrem bitter gewesen für mich zum Beispiel, ja, für meinen Fall, weil ich war halt 4 Wochen positiv getestet. Also es hat halt extrem lange gedauert, bis ich einen negativen Test hatte. Und da fragst du dich halt, wenn das Gesundheitsamt dich nach 12 Tagen rauslässt, da fragst du dich halt so, warum soll ich jetzt noch 2 Wochen weiterhin nicht in die Halle dürfen? Ja? Und da habe ich halt extrem viel verloren, was ich mir im Sommer versucht habe zu erarbeiten. Ne? Und deswegen hat es halt auch eine Weile gedauert, bis ich dann wieder wirklich mitwirken konnte und Akzente setzen konnte. Aber ja, es ist halt krass, ne? Der Verlauf ist halt extrem anders. Die Symptome sind anders bei allen Menschen. Ne? Und ich hatte halt zum Glück hatte ich nicht so einen schweren Verlauf und konnte relativ schnell wieder zurückkommen ins Training nach
Dann
4 Wochen.
bist du 4 Wochen Fahrrad gefahren, quasi zu Hause,
Gar
oder wie
nicht.
hast du dich fit gehalten?
Nee, wir haben ja keine Fahrräder. Also ich bin jetzt kein Alba Berlin Team hier, ne?
Ja, okay.
Wir haben halt dann so Zoom Sessions gemacht mit unserem Athletiktrainer. Aber trotzdem, die erste Woche habe ich gar nichts gemacht, weil ich einfach auch, also ich hatte auch ein bisschen Sorge, ne?
Ja.
Weil du hast ja noch nicht von vielen Spielern gehört, die es hatten. Und wenn du halt einer der Ersten bist, so, und dann gab es ja auch zu der Zeit einen Spieler, glaube ich, bei Roter Stern Belgrad, der gestorben ist
Ja.
sogar, dann machst du dir natürlich so ein bisschen Gedanken, boah, lieber ein bisschen sachte, ne, rangehen an die ganze Sache. Und dann habe ich glaube, 10 Tage gar nichts gemacht und dann habe ich angefangen, langsam wieder so ein bisschen KS-Übungen und sowas zu machen. Ja, und
Was jeder
dann.
Basketballer hasst.
Ja, jeder Basketballer hasst.
Ja.
Aber dann
Früher
ging es
schon beim
eigentlich relativ.
Auswahltraining immer machen müssen, ne?
Ey, ohne Scheiß, ne?
Nee,
Ey,
das
beim
Schlimmste.
BBV, hier Berliner Wasserverband oder Robert Bauer war das immer KSÜ und wir haben es alle gehasst. Aber
Ja.
da haben wir uns auch immer alle gefreut danach, also die Jahre dann später, weil wir hatten alle ein Sixpack. Das war das eigentlich Gute daran, ey.
Lass uns noch zum Abschluss ein bisschen über dein soziales Engagement sprechen.
Ja. Habe ich jetzt auch erst gesehen, wo ich auf deinen Instagram-Account geguckt habe und so. Finde ich mega cool. Ihr habt die Race Up Academy ins Leben gerufen. Du und ein paar Kumpels, glaube ich, zusammen.
Ja.
Was ist es und worum geht's dabei?
Naja, es ist so ein bisschen, also meine initiale Idee war eigentlich, ich habe viele Camps mitbetreut in Amerika und auch in der Schweiz. Mein Kumpel hatte auch eine ähnliche Organisation in der Schweiz. Und die Idee war, dass, also hier in Chemnitz gab es das gar nicht, es gab gar keine Camps. Ne? Und ich wollte halt irgendwie was machen, was cool ist. Also wo die Kids so ein bisschen stolz drüber sein können. Ne? Und im Endeffekt sind es jetzt erstmal nur Camps, in Anführungszeichen, wo wir aber mit einem Ansatz rangehen, dass wir Projekte organisieren, wo sie quasi an die Community zurückgeben. Ja? Weil ich finde halt, dass es extrem wichtig ist, und das habe ich so ein bisschen aus Amerika mitgenommen. Da kommen halt Kinder aus schwächeren, ich sag mal, aus schwächeren Verhältnissen. Ich sag mal, es gibt ja wirklich auch noch die Ghettos, sage ich mal, ne, in verschiedenen Städten in Amerika. Und da war halt die Idee, dass man das, ich wohne ja auch in so einer etwas schwächeren, in einer etwas schwächeren Stadtteil, und die Kinder zu fördern, ne, und die sollen aber zurückgeben quasi in die Stadt. Und da haben wir jetzt mehrere Projekte gestartet, ob das jetzt, da waren wir in so einem. Also zum Beispiel haben wir auch Rollstuhlbasketball gemacht im letzten Camp. Das war mega, ja. Es war so eine coole Sache, weil die Kinder noch nie mit Rollstuhlbasketballern oder überhaupt mit Leuten, die im Rollstuhl sitzen, in Kontakt getreten sind, ja. Und das habe ich ja auch selber, muss ich auch ehrlich dazu sagen, auch noch nicht so viel in Kontakt mit gehabt, ja. Und dann sieht man halt, wie diese Kinder darin aufgehen, ja. Also es war halt dann für sie selbstverständlich, in einem Rollstuhl zu sitzen. Und es hat ihnen extrem viel Spaß gemacht, aber auch dieses mit Leuten darüber zu reden, warum sie im Rollstuhl sitzen. Ne? Und das war unglaublich bereichernd. Und das ist so ein bisschen der Ansatz dahinter. Wir haben viele Projekte jetzt gestartet, die immer im Camp mit integriert sind. Und jetzt wollen wir eigentlich auch digital werden. Also wir wollen eigentlich ein paar Kurse jetzt machen, vielleicht auch mal ein bisschen Mental Coaching, damit man den Kindern so ein bisschen das näher bringen kann. Ja? Was es ist, ein Profi zu sein, mit Herausforderungen umzugehen, aber auch mal mit Scheitern umzugehen, so eine Sachen halt. Ne? Und ich glaube, wenn sie das halt von Profis hören, die quasi erreichbar sind, ne? Also die jetzt aus der ersten Liga sind oder aus der zweiten Liga sind. Ich glaube, das ist nochmal was anderes, wenn man das von diesen Leuten hört, als sieht man das auf einem YouTube-Channel. Ne? Und das ist so ein bisschen jetzt die Idee, in die wir uns entwickeln oder in die wir gehen wollen, in diese Richtung, in die wir gehen wollen. Und ja, zum Glück hat das super geklappt bis jetzt. Ne? Wir hatten jetzt 4 Camps. Haben jetzt im letzten Camp sogar 80 Teilnehmer gehabt. Also es war absoluter Wahnsinn, wie das gewachsen ist.
Krass. Krass. Also, da der Hinweis an alle, die in Chemnitz wohnen, meldet da gerne eure Kinder an, macht damit, Malte zeigt denen, wie es Leben läuft. Mega cool, das soziale Engagement noch neben dem Profitum aufrechtzuerhalten und da so deine Stellung auch positiv ausnutzen zu können. Malte, vielen Dank für deine Zeit, war mega. Danke, dass du dir die Zeit für Real Talk genommen hast und ja, weiterhin viel Erfolg in der Saison und auf dass ihr in der Liga bleibt und dann endlich
Dankeschön.
mit Fans in Chemnitz spielen könnt.
Vielen, vielen lieben Dank, ja? Bis bald.
Mach's gut, bis bald, ciao.
Ciao.
Was ein Typ haben wir dort also in der Bundesliga, Malte Ziegenhagen. Mega. Ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut, ihn bei mir zu Gast zu haben, weil er nicht nur ein herausragender Basketballer ist, sondern auch neben des Parketts, wie ich es vorhin in der Anmoderation schon beschrieben habe, ein herausragender Typ ist mit seinem sozialen Engagement, mit dem Mitdenken für andere Leute. Das zeichnet ihn wirklich aus. Vielen Dank nochmal an Malte Ziegenhagen und die Chemnitz Niners, dass ich diesen herausragenden Gast hier bei mir begrüßen durfte. Und in der nächsten Woche geht es dann weiter. Auch dort habe ich schon jetzt einen herausragenden Gast feststehen. Ich freue mich sehr. Auch das übrigens wieder ein Spieler der Easy Credit BBL. Sogar ein ganz besonderer. Also seid gespannt. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, das war's von Real Talk für diese Woche. Bleibt sportlich. Ciao, ciao.